SRF 1.
Das Regionaljournal Basel am Freitag oben mit diesen Themen. Trauergottesdienst für den Peter Zwick. Das Baselbiet hat im Dom von Arlesheim Abschied vom verstorbenen Regierungsrat genommen. Gutes Jahr für die Baselbieter Kantonalbank. Die Bank hat im 2012 mehr Gewinn gemacht und sich auch von undurchsichtigen Kunden trennt. Und?
Wie informiere ich, wie beteilige ich die Bürgerschaft im Vorfeld? Das kann man also schon beeinflussen. Die inhaltliche Entscheidung nicht, aber die Diskussion in der Öffentlichkeit, das können wir sehr wohl beeinflussen.
Die Regierungspräsidentin von Freiburg, die Bärbel Schäfer, über einen Widerstand gegen eine Sondermüllanlage zu Grenzach und über das Verhältnis zur Schweiz. Sie ist unser Wochengast im zweiten Teil der Sendung. Das Wetter morgen bleibt der Nebel meistens dicht. Am Sonntag ist es dann schön und auch wärmer. Durch die heutige Sendung begleitet sie durch Benedikt Erni. Plötzlich und überraschend ist der Baselbieter Gesundheitsdirektor Peter Zwick letzten Samstag gestorben. Heute Nachmittag haben Familie, Freunde und Politiker Abschied genommen von Peter Zwick im vollbesetzten Dom Zahlersheim. Roland Schnetz war für uns dabei gewesen.
Kränze, Blumen und Fahnen. Im Dom von Arlesheim war der Peter Zwick für einen Moment noch einmal präsent gewesen. Die Familie, Freunde und Politiker haben dem Verstorbenen noch die letzte Ehre erwiesen. Vor dem Dom ist die Abdankung auf eine Leinwand übertragen worden. Der Dom selber ist aus allen Nöten geplatzt. Unter den Trauergästen auch die Bundesrätin Doris Leuthard und die Nationalratspräsidentin Maya Graf. Die Regierungsrätin vom Kanton Basel-Land, Sabine Pecoraro, hat dem Peter Zwick seine Menschlichkeit in ihren Anspruch gelobt.
Peter Zwick hatte die Gabe, allen Menschen auf der richtigen Augenhöhe zu begegnen. Niemand hatte je das Gefühl, von ihm nicht verstanden zu werden. Denn er hatte die Fähigkeit, sich auch immer in die Position seines Gegenübers zu versetzen.
Die Menschlichkeit hat auch die CVP-Präsidentin vom Kanton Basel-Land, Sabrina Mohn, in ihrer Rede aufgegriffen.
Mit seiner christlichen Einstellung hat er aufs Gute im Menschen gesetzt. Anstand und Respekt im täglichen Leben wie auch in der Politik sind zentral für Peter Zwick.
Zentral, und das hat er auch von seinen Gegnern verlangt. Der Peter Zwick hat moralische Grundsätze gehabt, die er in allen Debatten hochgehalten hat. Von seinen Gegnern und auch von der Presse hat er das Gleiche verlangt.
Umso grösser war seine Enttäuschung auch gewesen, wenn diese Grundsätze nicht eingehalten worden sind.
Das war leider am Schluss von seiner politischen Karriere nicht mehr immer der Fall gewesen. Wegen plötzlichen Tod sei es auch nicht möglich gewesen, dass sein gesamtes Wirken gewürdigt würde. Ganz ein persönliches Bild aufs Leben von Peter Zwick hat sein kleiner Bruder, der Urs von Velten, geworfen. Kleiner Bruder, so hat der Peter Zwick ihn vorgestellt, auch im Erwachsenenalter. In der Rede von Urs von Velten hat der Humor noch einmal aufleben können, der in der Familie Zwick immer wieder geherrscht hat. Der Urs von Velten erinnert sich an ältere Brüder.
Der Peter war immer neugierig und hat immer noch einen Schritt weitergehen, bei allem, was er gemacht hat.
Das Weitergehen hatte aber manchmal auch Grenzen gehabt, zum Beispiel beim Skifahren.
Also das Manchmal liegt gerade aus. Am besten ist, hat er schmerzvoll beim Skifahren müssen erfahren. Denn in den Jugendjahren hat er 7-mal das rechte und 2-mal das linke Skibein in diversen Winterwochen.
Der Humor, der soll auch jetzt seinen Platz finden. Jetzt, wo der Peter Zwick nicht mehr unter uns ist und eine Lehre zurücklässt. Der Urs von Velten hat Mut gemacht, nicht nur traurig zu sein.
Wenn Sie heute heimgehen und einen Moment Zeit haben, dann denken Sie doch an Peter. Sie Schalk, sie Humor, sie Warmherzigkeit, gerade so, wie sie ihn persönlich erlebt haben. Und schenken ihm statt einer Träne ein Lächeln. Das wäre sicher in seinem Sinn.
Baselbieter Kantonalbank schaut auf ein solides Jahr 2012 zurück. Der Gewinn ist um über 2% gestiegen und die Bank konnte auch im letzten Jahr neue Kunden gewinnen. Gewachsen ist das Geschäft mit den Hypotheken, aber auch die gewöhnlichen Sparkonti legen zu. Und darum hat es heute zufriedene Gesichter gegeben in der Präsentation der Zahlen am Hauptsitz Liestal. Martin Jordan.
Freude an diesem guten Resultat kann auch der Baselbieter Finanzdirektor haben. Die BLKB liefert der Staatskasse 49 Millionen Franken ab, das ist gleich viel wie im Vorjahr. Ein Reingewinn von 112 Millionen Franken und das in einer Zeit mit tiefen Zinsen und in einer Phase, wo die Banken immer mehr Auflagen vom Staat bekommen, das ist doch ein bemerkenswertes Resultat, findet der Direktor von der BLKB, Beat Oberlin.
Wir haben ein sehr zufriedenstellendes Jahr gehabt, wir haben operativ sehr gut geschafft. Wir haben einen Bruttogewinn, der höher ist als im Vorjahr. Wir haben mehr können die Reserven einlegen. Und wir haben sehr zufriedene Mitarbeiter. Wir haben wirklich hohe Zufriedenheit. Und das zusammen gibt uns die Gewissheit, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Auf dem richtigen Weg sieht die Bank auch mit ihrer sogenannten Weissgeldstrategie, also der Politik, dass die Bank nur noch mit Kunden zusammenarbeitet, die ihr Geld auch versteuern. Allerdings hat die Strategie bei der BLKB letztes Jahr auch dazu geführt, dass sich die Bank von einzelnen Kunden verabschiedet hat.
Wir haben es von Kunden getrennt, wo wir das Gefühl haben, es ist noch nicht bestätigt worden, das Gefühl haben, sie haben nicht versteuertes Geld. In der Menge kann ich sagen, dass 250 Millionen rund so die Bank verloren haben, wo wir uns trennen. Anzahl kann ich nicht sagen.
Der Beat Oberlin hat als Präsident der Geschäftsleitung letztes Jahr um die 800'000 Franken verdient. In anderen Kantonen, z.B. in den Kantonen Aargau oder Glarus, ist der Lohn vom Kantonalbankdirektor ein Thema für die Politik. So sind die Löhne der obersten Chefs der Kantonalbanken deutlich gekürzt worden. Über eine Lohnobergrenze diskutiert wird aktuell auch in den Parlamenten von St. Gallen und Zürich. Der Beat Oberlin findet diese Art von Lohnbegrenzung allerdings nicht gut.
Ich glaube, ob jetzt das dort festlegen oder nicht, vom Eigentümer, dass sie recht. Ich weiß, ob es eine gescheite Variante ist. Ich finde, das sollte die Bank auch entscheiden und nicht der Eigentümer. Aber das ist nicht mein Entscheid. Ich akzeptiere so, wie es ist und ist für mich nicht relevant.
Und auf die Frage, ob er auch mit weniger Lohn Direktor von der BLKB bleiben wird, sagt der Beat Oberlin.
Ich habe Freude an meinem Job und das ist der entscheidende Punkt.
Der Beat Oberlin, Direktor von der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank, BLKB. Wir kommen zu Meldungen. Die Zeitung «Baselstab» kommt ab Anfang Mai nur noch einmal in der Woche raus, statt bis jetzt zweimal, und zwar am Dienstag. Die Wochenausgabe wird dafür kompakter und dichter als die bisherigen Ausgaben, schreibt «Basler Zeitung Medien» in einer Mitteilung. Die gibt der «Baselstab» raus. Der FC Basel hat auf einen Sommer einen neuen Spieler verpflichtet. Der 18-jährige Veljko Simic kommt von Roter Stern Belgrad zum FCB. Der Mittelfeldspieler ist in der U19-Nationalmannschaft von Serbien und hat den Basler Vertrag bis Mitte 2018 unterschrieben. In Basel-Stadt gibt es neue sogenannte Bio-Klappen, wo man gegen Gebühr kann die Küchenabfälle entsorgen. Das hat das Basler Amt für Umwelt und Energie gestern bekannt gegeben. Die Basler Grünen fordern jetzt, dass das Entsorgen von Grünabfällen gratis sein soll und dass es mehr als nur 8 Standorte für so Bioklappen soll geben soll. So sei garantiert, dass Baslerinnen und Basler das Angebot auch nutzen würden, heisst in einer Mitteilung der Grünen. Der Baselwirter Regierungsrat aus Wüttrich hat heute die Schwerpunkte der Obri-Konferenz im Jahr 2013 vorgestellt. Ziel für das Jahr sind vage formuliert, vorwärts zu machen, weil die Obri-Konferenz beim Anschluss vom Euro-Airport an das Schienennetz und besser werden soll auch die Zusammenarbeit bei der Verhinderung von Störfällen. Auf deutscher Seite bei der Obri-Konferenz mit dabei ist das Regierungspräsidium Freiburg, einer der 4 Verwaltungsbezirke vom Land Baden-Württemberg. Regierungspräsidentin ist seit knapp einem Jahr die parteilose Bärbel Schäfer. Die 55-jährige Juristin ist nach einem Regierungswechsel vom grünen Ministerpräsident Winfried Kretschmann eingesetzt worden, als Nachfolgerin von Julian Württemberger von der CDU. Der Hans-Rudi Schär hat Bärbel Schäfer heute Mittag zu Rheinfelden am Rand der Obri-Konferenz getroffen.
Bärbel Schäfer, Sie reden nicht alemannisch, Sie haben mir aber vorher gesagt, Sie verstehen alemannisch, ich kann so Schweizerdeutsch reden. Können Sie mir kurz den Hintergrund geben, wieso dass Sie das überhaupt verstehen.
Ja, ich bin von einer Großmutter aufgezogen worden, die im Wiesental groß geworden ist. Und meine Oma hat eigentlich immer alemannisch geredet.
Aber bei Ihnen hat es nicht abgefärbt in dem Fall?
Nein, weil das war alemannisch in Schwaben. Also meine Großmutter ist nach Schwaben gekommen, sehr früh, und ich bin dort geboren und bis zu meinem 20. Lebensjahr in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen.
Sie sind ja seit einem knappen Jahr Regierungspräsidentin Freiburg. Wenn man würde zu Basel fragen, Regierungspräsidentin Freiburg, was stellen Sie sich darunter vor, bekommt man, was auch immer für Antworten, aber ich denke 99 falsche Antworten wahrscheinlich. Wir kennen den Guy Morin, er ist Regierungspräsident, aber Sie haben ja eigentlich völlig eine andere Funktion.
Ja, also ich gehe vielleicht gerade mal auf die Unterschiede ein. Also ein Regierungspräsident in Basel ist natürlich ein politisch Verantwortlicher und hat auch ein Parlament, mit dem er zusammenarbeitet. Das Regierungspräsidium in Freiburg ist einfach eine Landesbehörde. Wir definieren uns als verlängerter Arm der Landesregierung. Die Landesregierung in Stuttgart ist zum Teil weit weg und wir halten direkt den Kontakt zur Bevölkerung und vermitteln aber auch das, was die Region vor Ort braucht, nach Stuttgart an die Landesregierung. Also man kann uns so als Scharnier bezeichnen.
Also das heisst, Sie fällen keine Entscheid, sondern Sie setzen Entscheid um vor Ort.
Wir fällen schon Entscheidungen, aber keine politischen Entscheidungen. Die Richtlinien der Politik, die werden in Stuttgart gemacht. Entscheidungen treffen wir schon, aber das sind in der Regel Behördenentscheidungen.
Das heisst, Sie haben auch nicht grosse Kasse zum Geld verteilen vor Ort?
Doch, Kasse haben wir schon. Aber die Rahmenbedingungen, nach denen wir das Geld verteilen, die sind festgelegt. Wir sind zum Beispiel zuständig für ganz viele Zuschussprogramme, Stadtsanierungsprogramme, Kulturförderung. Die letztliche Entscheidung wird natürlich in Stuttgart getroffen, aber mit einer wesentlichen Vorbereitung durch uns.
Sie haben es vorher gesagt, es ist an sich unpolitisch. Trotzdem jetzt, dass Sie seit einem Jahr Präsidentin sind, Regierungspräsidentin, hat ja letztlich doch einen politischen Hintergrund, nämlich die Wahl ein Jahr vorher in Baden-Württemberg, wo es einen Regierungswechsel gegeben hat. Also insofern ist es schon nicht ganz zu trennen.
Ja, unpolitisch wollte ich eigentlich jetzt vor allem in der Abgrenzung zur Schweiz formulieren. Es ist ein politisches Amt. Die Landesregierung möchte natürlich vor Ort eine Repräsentantin haben, die hinter der politischen Linie der Landesregierung steht. Denn es ist auch immer eine Frage, ob sie als reine Behörde etwas umsetzen oder ob sie sagen, ich identifiziere und ich trage die politischen Ziele auch inhaltlich mit.
Wie groß ist denn letztlich der Spielraum, den Sie haben jetzt als Grüne oder sagen wir jetzt Grüne Sympathisantin in einzelnen Fragen? Zum Beispiel Fessenheim, das ist praktisch vis-à-vis von Freiburg.
Ja, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Da haben wir natürlich Spielräume. Wie vehement, mit welchen Argumenten setzt man sich vor Ort ein? Aber es ist auch wichtig, dieses Einsetzen auf der einen Seite absolut identisch mit der Politik der Landesregierung zu machen, auf der anderen Seite die Art und Weise, wie man es tut, im Hinblick auf die grenzüberschreitende Freundschaft zu gestalten.
Das heisst jetzt zum Befessenheim bleiben, Position gegenüber französischen AKW an der deutschen Grenze bestimmt Stuttgart. Wie man kommuniziert vor Ort, das bestimmen Sie.
Genau. Stuttgart bestimmt die politischen Leitlinien, aber wir haben natürlich auch bei den Ministerien in Stuttgart ein gutes Gehör.
Ich war gestern in Grenzachwilen. Dort ist im Moment das Genehmigungsverfahren für die Sondermüllbehandlungsanlage, wo ziemlich zu reden geht vor Ort. Haben Sie den Spielraum, das zu beeinflussen, strengere Auflagen zu machen? Oder ist das etwas, das einfach rein gesetzlich vorgegeben ist und Ihre Vorgänger, die CDU war, zum Beispiel, würde genau den gleichen Entscheid fällen?
Ja, das ist absolut eine gebundene Entscheidung. Hier geht es ausschließlich nach rechtsstaatlichen Grundsätzen und Maßstäben. Was ich beeinflussen kann, ist, wie informiere ich, wie beteilige ich die Bürgerschaft im Vorfeld. Das kann man also schon beeinflussen. Die inhaltliche Entscheidung nicht, aber die Diskussion in der Öffentlichkeit, das können wir sehr wohl beeinflussen.
Sie sind ja zuständig für einen Verwaltungsbezirk, wo riesengroß ist für unsere Verhältnisse. Der geht bis am Bodensee, tief in Schwarzwald. Über 2 Millionen Einwohner, 10'000 Quadratkilometer. Das ist sowohl Fläche wie bevölkerungsmässig etwa ein Viertel von der Schweiz. Und innerhalb von diesem Bezirk sind wir wirklich der äußerste Zipfel hier unten, die Schnittstelle zum Kanton Basel-Stadt, auch Basel-Land. Das sind 10 Kilometer gemeinsame Grenzen. Sind wir nicht ein bisschen weiter weg innerhalb von Ihrem Regierungspräsidium, wenn man es vielleicht mit dem Ganzen?
Gar nicht, überhaupt nicht. Also da ist die rein flächenmäßige Distanz ist für uns da gar nicht relevant. Und für uns ganz wichtig ist, dass wir von der Landesregierung den Auftrag haben, wir sind verantwortlich für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Wir haben viele grenzüberschreitende Projekte, vor allem Verkehrsprojekte. Wir sind mit manchen Kantonen auch auf dem Weg, eine gemeinsame Energiepolitik zu diskutieren. Ich bin also sehr viel in diesen Grenzbereichen unterwegs.
Sie haben es gesagt, gemeinsame Energiepolitik, gerade mit bei diesem Thema, sieht man ja, wie unterschiedlich jetzt auch die einzelnen Kantone natürlich eine eigene Politik betreiben. Ich denke jetzt Basel-Stadt, wo so als der grüne Energiekanton in der Schweiz gilt und dann eben der Aargau, wo sozusagen noch der Atomkanton von der Schweiz ist. Und mit beiden haben sie eine Grenze und probieren eine gemeinsame Energiepolitik aufzuziehen. Das ist ja fast nicht unter einen Hut zu bringen.
Wenn man so umfassend betrachtet, sicherlich nicht. Aber wir haben ja zum Beispiel auch in der Oberrhein-Konferenz jetzt einen Beschluss gefasst, dass wir gesagt haben, wir wollen versuchen, die Klimaschutzstrategie miteinander fortzuschreiben. Wir wissen sehr wohl, dass es schwierig ist, weil wir natürlich national ganz andere Schwerpunkte und Zielsetzungen haben. Aber zum Beispiel Energieeinsparung, Energieeffizienz ist ein Schwerpunkt, den alle drei Länder haben, auch in der Frage der Technologien, der Forschung. Also da gibt es schon konkrete Ansätze.
Sie haben sowohl die Schweizer Grenze wie die französische Grenze. Frankreich ist die grosse Gemeinsamkeit, dass man EU-Mitglied ist. Die Schweiz ist vielleicht näher, weil es föderalistisch organisiert ist und nicht so zentralistisch wie Frankreich. Wie drückt sich das aus?
So allgemein kann man das nicht sagen. Es gibt natürlich Projekte, wo es aufgrund der EU-Mitgliedschaft mit Frankreich leichter ist. Aber das heißt nicht, dass es mit der Schweiz schwer ist. Nehmen wir mal als Beispiel diese Interreg-Projekte. Da hat die Schweiz natürlich ein gesondertes Programm, aber das Interesse der Schweiz ist sehr groß, dort dieses Programm auch so anzupassen, dass wir viele Wege miteinander gehen können. Und dann gibt es, wie Sie zu Recht angesprochen haben, Bereiche, die mit Frankreich schwieriger sind aufgrund der zentralistischen Regierung dort. Aber für mich ist es vor allem entscheidend, der unmittelbare persönliche Kontakt. Und der ist zwischen den Akteuren, die tagtäglich grenzüberschreitend zusammenarbeiten, sehr, sehr gut.
Mir ist bei diesem Termin gestern die Anhörung in Grenzen auch wieder mal so richtig bewusst worden, wie unterschiedlich auch vom Demokratieverständnis, von der Basisdemokratie in Schweiz und Deutschland sind. Mir ist auch verschiedentlich gesagt worden von Einsprechern dort, die können das über die Urne regeln. Wir müssen eine Bürgerbewegung auf die Beine stellen, damit wir Druck machen können auf Behörden, also konkret jetzt aufs Präsidium. Wie spüren Sie das im Direktkontakt bei Projekten? Bei der Schweiz weiss man nicht so recht, am Schluss gibt es eine Volksabstimmung und dann ist alles wieder anders.
Also diese Unterschiede, die spürt man, aber für die alltägliche grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind die unterschiedlichen Systeme eigentlich gar kein Hindernis, weil jeder eigentlich auch weiß und respektiert, dass die Entscheidungswege unterschiedlich sind.
Auf Schweizer Seite hat man etwa bei so Projekten das Gefühl, auf der deutschen Seite fehlt das Geld. Ich denke jetzt ganz konkret die Tramverlängerung auf Weil, die ja zu einem grossen Teil von der Schweiz vom Bund gezahlt worden ist. Und am Schluss haben irgendwo noch 2 Millionen gefehlt auf das 100-Millionen-Projekt, das Weil gesagt hat, finden wir nicht, wir können uns nicht beteiligen.
Das ist schon so. Da schauen wir von der deutschen Seite manchmal auch etwas neidvoll auf die Schweiz, weil dort die Finanzierung solcher Projekte einfacher geht. Man muss aber natürlich sehen, wir sind im grenzüberschreitenden Bereich natürlich auch nur ein kleiner Teil der Bundesrepublik. Und gerade was zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr angeht, hängen wir zum Teil nicht nur am ganzen Bundesland Baden-Württemberg und müssen das natürlich in Gänze bedienen, sondern die Schienenprojekte, die überregionalen Schienenprojekte, das sind Bundesprojekte. Und da konkurrieren wir als Bundesland Baden-Württemberg natürlich mit den anderen Bundesländern, das ist ganz klar.
Aber das heisst dann doch wieder konkret, die Distanz hier im östersten Südwestzipfel kann sich dann da schon nachteilig auswirken, dass man halt in Stuttgart oder Berlin sagt, was kümmern uns 2 Kilometer Tramgleis 2 London?
Das sehe ich eigentlich nicht so, zumal die baden-württembergische Landesregierung, also die grün-rote Landesregierung, sich für diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit sehr, sehr stark macht. Denken Sie, wir haben allein aufgrund dieser Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ja jetzt auch noch mal einen Schritt gemacht zur Finanzierung des Bahnanschlusses Euro-Airport, dass der Ministerpräsident und der Verkehrsminister nochmals die grenzüberschreitende Bedeutung dieses Projekts erkannt haben. hat. Nehmen Sie als Beispiel die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke. Auch dort ist noch mal deutlich geworden, welchen Schwerpunkt das Land Baden-Württemberg auf diese grenzüberschreitenden Mobilitäten und Verbindungen legt.
War es nicht umgekehrt, dass Ministerpräsident Oettinger dazumals das zugesichert hat und dann Winfried Kretschmann nach dem Regierungswechsel das rückgängig gemacht hat?
Das ist richtig, aber nicht ganz vollständig. Es gab zuerst mal einen Rückzieher und dann gab es viele Diskussionen in der Landesregierung und genau diese Akteure aus der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit haben auch noch mal auf die Wichtigkeit dieses Projekts für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Wert gelegt und haben noch mal darauf hingewiesen. Und dieser Aspekt, und das hat mich natürlich sehr gefreut, ist beim Ministerpräsidenten auf sehr fruchtbaren Boden gefallen, dass er gesagt hat, greift diesen Aspekt der grenzüberschreitenden Mobilität auf. Wir haben natürlich noch keine Entscheidung. Aber es gibt klare Zusagen, dass sowohl der Ministerpräsident als auch der Verkehrsminister sich für diese Finanzierung stark macht.
Sie sind jetzt ein knappes Jahr Regierungspräsidentin in Freiburg. Was ist so über den Daumen gepeilt Ihre Bilanz? Wo funktioniert die Zusammenarbeit gut, speziell jetzt Basel-Stadt, Basel-Land? Wo sind die größten Baustellen?
Also Die Zusammenarbeit funktioniert eigentlich überall da gut, wo, ich hatte es vorhin gesagt, die Akteure, die im tagtäglichen Zusammenarbeiten miteinander zu tun haben, diese Entscheidungen auch selber fällen können. Schwierig wird's, wenn dann die Bundesebene mit ins Boot kommt, weil die Wege natürlich länger sind und auch die politischen Schwerpunkte andere sind. Es gibt einen großen Schub jetzt im Wissenschaftssektor. Da ging's mit Frankreich ein bisschen einfacher bislang. Da kommt die Schweiz jetzt wirklich sehr, sehr mit ins Boot. Wir haben ja in der Metropolregion am Oberrhein jetzt die Säule Wissenschaft besetzt. Da kommt jetzt eine hohe Dynamik rein. Als Beispiel, wir haben jetzt eine tolle Kooperation in die Wege geleitet zwischen Universitäten und Hochschulen. Die Verkehrsprojekte sind schwierig wegen der Finanzierung, aber nicht wegen der Kommunikation. Die läuft wirklich prima im Austausch, das muss man sagen. Die Energie ist am Anlaufen. Wo es auch sehr gut läuft, ist im Bereich der Ausbildung, wo wir gemeinsame Ausbildungsprojekte haben. Das ist mit der Schweiz sehr gut. Wir müssen auch zusammen, und da haben wir noch einen guten Weg vor uns, was das Thema Arbeitskräfte angeht, speziell im Gesundheitsbereich. Da ist die Schweiz natürlich ein sehr attraktiver Arbeitgeber und da diskutieren wir auch im Moment sehr eng, wie können wir so ausbilden, dass auch ein Großteil derer, die in Deutschland ausgebildet werden, auch dort bleiben können. Da gibt es sicherlich noch eine große Herausforderung.
Es gibt ja einen richtigen Dschungel an grenzüberschreitenden Organisationen, die sich zum Teil ergänzen, überschneiden, überlappen. Drängt sich da nicht eine Bündelung, eine Konzentration auf?
Das könnte man meinen, aber das steht im Moment nicht zu unserer Disposition. Wir haben, und da bin ich der Schweiz sehr dankbar, da wirklich im engen Schulterschluss mit den Schweizer Kolleginnen und Kollegen gesagt, wir ändern diese Strukturen jetzt nicht, weil sie zum Teil auch über völkerrechtliche Verträge abgesichert sind, aber wir versuchen in der Praxis Doppelstrukturen abzubauen. Und wir sagen, wir nehmen die Akteure aus den Expertenkreisen, aus den Arbeitsgruppen vom Oberrheinrat, Oberrheinkonferenz und gucken, dass die an vergleichbaren Themen arbeiten, dass wir gemeinsame Themenschwerpunkte haben, also zum Beispiel jetzt das Thema Energie, zum Beispiel die Mobilität, Forschung und so weiter und vernetzen die sehr eng, sodass wir Entscheidungen haben im Oberrheinrat und in der Oberrheinkonferenz, die sich auf gleiche Schwerpunkte beziehen. Und so glauben wir, dass wir eine große Effizienz herstellen können, indem wir uns ganz eng abstimmen. Und das funktioniert eigentlich dafür, dass wir es erst im letzten Jahr so richtig begonnen haben, schon ganz gut.
Bärbel Schäfer, die Regierungspräsidentin von Freiburg, ist das gewesen, unsere Wochengast von heute. Das Interview, das können Sie auch auf dem Internet hören, unter srf.ch, dort unter News und Regional. Dort gibt es auch alle News und alle Sendungen zum Nachhören und nochmal lesen. 5 Minuten vor der 6 ist jetzt in Graz, SRF 1 mit dem Regionaljournal Basel und einer Zusammenfassung von der Sendung. Das Baselbiet hat heute Abschied genommen vom verstorbenen Regierungsrat Peter Zwick. Rund 700 Menschen sind im Dom von Arlesheim heute Nachmittag bei der Trauerfeier dabei gewesen. Darunter auch die CVP-Bundesrätin Doris Leuthard. In ihren Reden sind Sabine Pegoraro und Sabrina Mohn noch einmal auf die menschliche Seite vom Politiker Peter Zwick eingegangen. Weil der Dom bis auf den letzten Stuhl besetzt war, sind die Reden auch auf eine Leinwand auf dem Domplatz übertragen worden. Die Baselbieter Kantonalbank BLKB kann trotz tiefen Zinsen und immer mehr Auflagen für die Banken auf ein solides 2012 zurückschauen. Der Jahresgewinn ist um 2,6% gestiegen auf knapp 112 Millionen Franken. Wegen ihrer sogenannten Wissgeldstrategie hat sich die BLKB im letzten Jahr auch von undurchsichtigen Kunden getrennt. 250 Millionen Franken Kundengelder hat die BLKB so verloren. Am Samstag grau, am Sonntag blau, das sind so etwa die Wetteraussichten aufs Wochenende. Details dazu hat der Felix Blumer von SRF Meteo.
Am Abend und in der Nacht ist es praktisch in der ganzen Nordwestschweiz mit Hochnebel grau. Morgen geht es dann auch mit zähem Hochnebel weiter. Am Nachmittag lockert sich der Hochnebel nur stellenweise auf. Auf den Jurahöhen und teilweise dann auch in den Jura-Tälern ist es dagegen meistens wolkenlos. Die Temperaturen liegen morgen Morgen früh am Rheinknie bei etwa minus 1 Grad, in der Jura-Mulde bei minus 5 Grad. Am Nachmittag erreichen dann die Höchstwerte in der Nebelschicht etwa 4 Grad und auf den Jurahöhen oben und an der Sonne sind doch bis 7 Grad möglich. Am Sonntag lockert sich dann der Hochnebel an vielen Orten in der Nordwestschweiz auf und die Sonne setzt sich an den meisten Orten durch. Am Sonntagnachmittag steigen die Temperaturen am Dreiländereck auf Wert bis 9 Grad.
Der Felix Blumer von SRF Meteo mit guten Aussichten auf den Bummelsonntag. Genau. Live hören Sie ihn, Sie uns morgen wieder um 5:30. Morgen Mittag machen wir aber zuerst einmal eine Reise quer durch die Schweiz in der Sendung «Regional Diagonal».
Regional Diagonal, morgen mit diesen Themen. Hahnen zu im letzten Basler Badehaus. Immer weniger Leute haben die öffentlichen Badwannen, Duschen und Wäschmaschinen im Einsteiner Bad gebraucht. Darum lässt die Regierung im Sommer das Wasser ab. Wir schauen noch mal rein. 1:10 in der Glarner Kantonalbank. Der Chef darf höchstens 10-mal so viel verdienen wie der einfache Bankangestellte. Mit dieser Lohnbeschränkung geht die Glarner Kantonalbank weiter als viele andere. Wir wollen wissen, warum. Ein Altbundesrat auf der Showbühne. Samuel Schmid hat sich auf ein Abenteuer mit dem Komiker Beat Schlatter eingelassen. Die beiden sind zusammen auf Lesetour. Wie macht sich der Ex-Politiker auf diesem ungewohnten Terrain? Sie hören es morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.